zu reflektieren und darüber nachzudenken, wie es wohl dem älteren Sohn ergangen ist in diesem Gleichnis und was uns das in unserem Christenleben zu sagen hat. Ich denke, genau das, was wir, deine Schriftlesung, Sergej, haben sie überhaupt nicht abgesprochen, aber irgendwo habe ich das Gefühl, du hast meine PowerPoint nicht gesehen, aber es geht um Jesus Christus und Jesus Christus kommt schon im Alten Testament nicht nur vor, er ist da, wenn auch vielleicht nicht ganz so offensichtlich, vielleicht wie im Neuen Testament, aber wenn man ihn sucht, ist wie ein Schatz im Acker, er muss einfach ein bisschen die Erde wegschaufeln, dann sieht man Christus auch im Alten Testament strahlen. Und ich hoffe, ich kann das euch ein bisschen lieb machen, dass das genau der Punkt ist des älteren Sohnes, Jesus Christus, und was er in seinem Leben zu sagen hat. Ja, der ältere Sohn. Ich habe hier einen Stich von Gauerswelt, denke ich, und wir sehen hier den älteren Sohn, wie er sieht, wie der jüngere Sohn eben heimkommt, und wir sehen, dass er gar nicht sehr zufrieden ist. Er ist vielleicht auch eifersüchtig, er findet es ungerecht, dass er das nicht, dass sein Vater so barmherzig und gnädig und großzügig ist, er, der doch daheim geblieben ist, sich keiner Schuld bewusst ist, sich, wir werden es noch im Text lesen, nicht das Gesetz gebrochen hat. Und wie kann der Vater jetzt nur so großzügig sein? Dass sein Vater aber auch gegenüber ihm so großzügig ist, ja, das werden wir dann in dem Text sehen. Ich möchte diejenigen, die die Bibel hier haben, bitte schlag doch auf, Lukas 15, wir werden nur die Verse 25 bis 32 miteinander lesen. Lukas 15, die Verse 25 bis 23. Okay. Ja, das ist besser. Danke vielmals, Eduard. Ja, das ist weniger halt. Vielen Dank. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld, und als er nahe zum Haus kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragt, was da wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und ich habe dein Gebot noch nie übertreten und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist allezeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Soweit das Wort Gottes. Amen. Ja, vielleicht ist es ja uns auch manchmal so ergangen, dass wir uns nicht unbedingt verstanden fühlen. Manchmal haben wir vielleicht auch das Gefühl, dass es anderen besser geht als mir, obwohl wir uns ja in dem Reich Gottes eingesetzt haben, für die Familie eingesetzt haben, alles getan haben, was in unserer Macht steht. Und wir haben manchmal vielleicht auch das Gefühl, dass die Gnade bei anderen mehr da ist als bei uns. Ich denke, das kommt immer wieder, dieser Gedanke, oder mir kommt zumindest manchmal bekannt vor, oder auch mit Menschen, meinen Nächsten, mit denen ich unterwegs bin, haben oft dieses Thema in ihrem Leben, zu kurz zu kommen, nicht daheim zu sein, fremd zu sein in der eigenen Gemeinde und vielleicht sogar auch bei Gott. Was sehen wir aber hier, was die Antwort des Sohnes, als sein Vater zu ihm kommt und er so ihn eingeladen hat. Als er hörte, wie das Fest in vollem Gange war, er war sicher einer derjenigen, der spät vom Felde kam. Ich kann mir vorstellen, dieser Sohn, der Ältere, der eben daheim geblieben ist, ging morgens früh auf und kam abends spät heim. Also dann ist er heimgekommen, als die Knechte schon längst daheim waren und bereits das Fest organisieren konnten und das Fest in vollem Gange war. Und wir können uns vorstellen, dass er da sich nicht unbedingt gut fühlte und zornig war und gar nicht bei diesem Fest dabei sein wollte. Und sein Vater ging hinaus, er wartete nicht, er ging hinaus und ist ihm gegenübergetreten. Und die Antwort auf die Einladung, bei diesem Fest doch daheim zu sein, da kam eine Antwort, die uns aufmerken lassen sollte. Was war die Antwort des Sohnes? Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Hören wir den Schmerz, die Enttäuschung, die Wut vielleicht, die Eifersucht und das Abgewiesensein aus diesen Worten dieses Sohnes heraus. So viele Jahre habe ich dir gedient. Ich habe noch nie dein Wort, dein Gebot übertreten und ich habe nie einen Bock gehabt, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Mit anderen Worten, wir können daraus einerseits die Not dieses älteren Bruders herausspüren und wir sehen aber auch, dass dieser Sohn von der Gerechtigkeit seiner eigenen Werke lebte. Und diesen Gedanken von nie, die zweimal, das Wort nie, das wir hier sehen, möchten wir noch nachgehen. Es gibt ja so ein Sprichwort, was sollte nie, nie und immer sagen. Ist schon ein Widerspruch in sich, aber es hat eine große Bedeutung. Was bedeutet dann diese nie, die hier, oder was könnten diese nie, das Wort, welches der ältere Mann, der ältere Sohn, da braucht. Er sagt eigentlich mit anderen, ich bekleide mich mit den Feigenblättern von, das würde ich nie machen und ich habe nie das Gesetz übertreten, denn ich bin besser. Und das kommt auch im späteren Text dann wieder deutlich, wird im späteren Text deutlich, dieser, dein Sohn, nicht mein Bruder, dieser, dein Sohn, hat das Geld mit Huren verprasst. Und mit anderen Worten, er will sagen, das hätte ich nie, nie, nie gemacht. Und das spiegelt ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, sogar, wenn man näher hinschaut, seine Herzenshaltung wieder. Ich bin besser. Ich bin nicht so schlecht wie der andere. Ich würde das nie tun, mir käme das schon gar nicht in den Sinn. Aber dieser da, der hat das gemacht. Und ich habe hier versucht, das ein bisschen darzustellen, wie wir als Menschen oft reagieren auf das Gesetz. Das Gesetz, das eigentlich grundsätzlich gut und heilig ist und uns zum Leben verhelfen kann. Es gibt Menschen, die reagieren auf das Gesetz mit Gesetzlichkeit. Man könnte auch sagen, mit einer Art Verzweiflung. Menschen können in Verzweiflung geraten, wenn sie merken, dass sie das Gebot oder das Gesetz, das in der Schrift ist, das ihnen Gott oder uns Gott gegeben hat, nicht halten können. Und ihre Erfahrung machen, dass sie das Gebot nicht erfüllen können. Solche Menschen lassen die Barmherzigkeit Gottes fahren. Sie spüren die Barmherzigkeit Gottes nicht. Es führt zur Verzweiflung. Ich genüge nie. Vielleicht habt ihr das auch schon Menschen gegenüber, Menschen gegenüber, die genau das gesagt haben: Ich genüge nie. Ich kann machen, was ich will. Und vielleicht ist es uns schon vielleicht so ergangen: Der Gedanke, ich genüge nicht, mindestens ich genüge nicht oder ich genüge nicht, nie, ist vielleicht auch schon bei uns selber in unseren Herzen aufgesprungen. Und das ist die eine Seite dieses älteren Sohnes, die Verzweiflung. Und ich denke, das hat auch einen Teil seiner Wut hervorgebracht. Aber auf der anderen Seite ist es nicht nur die Gesetzlichkeit, auf der anderen Seite ist es auch, wie man so sagt, den Antinomismus. Das heißt, ich brauche eigentlich das Gesetz nicht, weil ich bin schon so gut, dass ich das Gesetz schon gar nicht übertreten. Wir haben das gesehen, ich übertrete das Gesetz schon gar nicht. Also es hat gar keine so große Bedeutung für mich, weil wenn man ganz genau in unser Herzen schaut, ich bin gut genug. Ich halte das Gesetz so oder so. Also von mir aus müsste man keine, sagt man, Fahrgeschwindigkeitsradarfallen aufstellen, weil ich fahre ja so oder so immer das korrekte Tempo. Die sagen, solche Menschen, und da denke ich, gehören wahrscheinlich auch, wie auf der anderen Seite alle dazu, sind wie einer falschen Hoffnung. Wir überschätzen uns, wir haben ein falsches Selbstvertrauen und ich würde mal sogar mehr sagen, eine Selbstgerechtigkeit. Wir leben in der falschen Meinung, das Gesetz selber erfüllen zu können oder eigentlich, man könnte sogar weitergehen, ich habe das Gesetz schon erfüllt. Also das, wenn dieser ältere Sohn sagt, ich habe nie das Gesetz übertreten, dann kommen mir diese zwei Sachen in den Sinn. Und manchmal ist es hilfreich, sich zu überlegen, in welche Kategorie gehöre ich gerade jetzt. Ich denke, dass wir manchmal von der einen Seite auf die andere Seite schwappen. Es ist nicht nur die Gesetzlichkeit, in der wir uns manchmal drin sind, es ist manchmal auch die falsche Hoffnung, die Selbstgerechtigkeit. Man könnte Antinomismus, das heißt gegen das Gesetz sein oder das Gesetz brauche ich nicht, könnte man auch mit Selbstgerechtigkeit übersetzen oder darstellen. Also diese zwei Seiten, die wir hier haben. Das ist die eine Seite. Und dann kommt die andere Seite noch, die wir hier haben. Du hast mir noch nie einen Bock gegeben, damit ich fröhlich bin. Und das ist wieder einen anderen Aspekt. Ich bekleide mich ebenfalls mit einem Feigenblatt, wie vorher. Ich habe nie das Gesetz übertreten. Ich bin gut genug, Selbstgerechtigkeit. Ich bekleide mich mit dem Feigenblatt der Askese. Ich habe nie einen Bock erhalten, damit ich fröhlich bin. Ich habe nie einen Bock erhalten, damit ich fröhlich bin. Dieser junge Mann, dieser ältere Sohn hat, auf Schweizerdeutsch würde man sagen, krampft. Ich weiß nicht, ob man das auch auf Schriftdeutsch oder Hochdeutsch oder wie auch immer richtig kann verstehen. Er hat krampft den ganzen Tag, hat gearbeitet ohne Pause. Wir haben das schon vorher, habe ich das versucht, ein bisschen aufzuzeigen. Nie einen Bock gehabt. Ich habe nie eine Gelegenheit gehabt, fröhlich zu sein. Ich deute das so, oder meine Gedanken dazu sind, ich gönne mir keine Freude an Jesus. All meine Freuden sind irgendwo anders als eigentlich die Freude an Christus. Meine Freude ist, ich habe meine Leistung erbracht. Meine Freude ist, ich habe das Gesetz erfüllt. Das ist meine Selbstgerechtigkeit. Aber die Freude an Jesus, die wir ja immer wieder sehen, die ist nicht da. Sehen meinte ich, sie kommt im Philipperbrief vor, als wenn Paulus uns aufruft, dass wir uns an Christus freuen sollen. Es kommt im Römerbrief vor, wenn Paulus schreibt, die rhetorische Frage, wie sollte uns Gott oder der Vater uns in ihm, nämlich in Jesus Christus, nicht alles geben? Alles. Und hier bin ich überzeugt, dass das alles, wirklich alles meint. All das, was wir brauchen, um glücklich und zufrieden zu sein auf dieser Erde. Nicht einfach meine Wünsche erfüllt, aber wir haben alles. Oder, wie wir auch gelesen haben, in den Sprüchen 8, Christus, der da spielt, die Freude, er hat Freude an uns und wir dürfen Freude haben, an ihm haben. Und es kommt auch immer wieder auch in den Katechismen vor, was ist das Hauptding in unserem Leben, das Ziel in unserem Leben, dass wir uns, dass wir zur Ehre Gottes leben und sich eben an ihm erfreuen. Dieser Aufruf, Freude an Christus zu haben, kommt immer wieder vor. Aber bei diesem jungen Mann, sage ich einmal, bei diesem Elternbruder, ist diese Freude an Christus zumindest verloren gegangen. Ich gönne mir keine Freude, keine Rast, keine Ruhe. Ich kann mich nicht erfreuen, was Christus für mich getan hat. Ich freue mich nicht an seinem Erlösungswerk. Das Nie, das wir hier sehen auf beiden Seiten, das Nie der Gesetzlichkeit, das Nie, wo es bedeutet, keine Freude an Christus haben, ist ein Ausdruck von Gesetzlichkeit, Ausdruck von Selbstgerechtigkeit, aber auch der Selbstsühne und des Stolzes. Selbstsühne meine ich, ich kann mir keine Ruhe, keine Pause gönnen. Die Freude an Jesus ist nicht da und darum eine Selbstsühne im Sinn, ich muss mir das eigene Leben, ich muss ja die Liebe Gottes oder das ewige Leben selbst erkämpfen, erkrampfen, selbst mir zu eignen. Dabei ist doch Jesus meine Freude. Oder zumindest sollte sie meine Freude sein in einem Leben, wo er uns herausgerufen hat aus der Macht des Todes, aus der Macht der Sünde, aus der Macht dieser Welt. Und in Epheser 1, Kapitel 1, 3 bis 7 lesen wir auch im Epheserbrief ein Stück von dem, was Jesus Christus für uns gemacht hat und warum Paulus oder auch im Alten Testament, wenn geschrieben steht, der Herr ist die, oder die Freude am Herrn ist meine Stärke, im Buch Nehemia, wird hier klar, warum das Christus in allem unsere Freude sein dürfte oder sein darf, nicht muss, aber darf. Epheser 1, Kapitel 1, die Verse 3 bis 7. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat, in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Gerne dürft ihr einmal diesen Text, und da geht eigentlich, man könnte das ganze erste Kapitel dazu nehmen, einmal alles rot machen, wo Christus der Vater, wo Jesus Christus vorkommt. Ich habe hier sogar nicht einmal alles gemacht, zum Beispiel im Vers 3, gerade im ersten, im Himmel, durch Christus, auch das hätte ich rot machen dürfte. Dann haben wir, in ihm hat er uns erwählt, vor ihm sein sollten, in seiner Liebe, nicht in irgendwelcher Liebe, in der Liebe Jesu Christi und so weiter. Er hat uns begnadet in den Geliebten und in ihm haben wir die Erlösung. Und hier wird es ganz deutlich, also macht doch einmal den Versuch, nehmt einmal eine Bibel und streicht einmal das erste Kapitel, all diese Stellen an, in denen von Christus geliebt, von Christus die Rede ist, was wir in ihm sein sind. Ohne Christus, ohne dass wir in ihm sind, haben wir, ist kein Heil, ist keine Errettung. Es hängt buchstäblich an ihm allein oder in ihm allein. Also, möchte euch Mut machen, macht doch das einmal. Wir sehen, wie erbarmungslos der Götzendienst ist, in dieser ältere Bruder ist. Ich habe hier versucht, ein Dreieck zu machen. Wir leben ja alle in in diesen drei Ämtern, in denen uns der Christus auch erlöst hat, nämlich als König und Priester und Prophet. Hier habe ich nur aufgezeigt, wie auch dieser ältere Bruder, auch wenn er ein Kind Gottes ist, einem falschen König, seinem eigenen König, sein eigener Priester und betrügerischer Prophet ist. Sein König ist, ich bin mein eigener Gott. Ich bestimme, was mich fröhlich macht. Ich unterziehe mich nicht dem ewigen König, der Jesus Christus ist. Oder auch vom Propheten. Ich habe nie, so sagt er sich, ein Gesetz übertreten. Das ist der Perfektionismus, in dem er ist. Es ist ein betrügerischer Prophet. Er lässt sich nicht von dem Wort Gottes leisten. Oder der Priester. Es gibt keine Barmherzigkeit. Es muss gearbeitet werden. Nie habe ich einen Bock erhalten. Und das macht ihn dann zornig. Er wollte nicht hineingehen. Und in Lukas 6, 36 sagt uns doch die Schrift, dass wir so barmherzig sein sollten mit unserem Mitmenschen, wie eben unser Vater mit uns selber barmherzig ist. Götzendienst oder Gesetzlichkeit oder Selbstgerechtigkeit, wie immer ihr es nennen wollt, ist Götzendienst und ist erbarmungslos in unserem Leben. Dieser ältere Sohn verhält sich nämlich so wie die Pharisäer. Die Geschichte von dem Pharisäer und dem Zöllner kennen wir, denke ich, alle. Sie steht in Lukas 18, in Versen 9 bis 14. Dort steht geschrieben: Er sagte aber zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein und verachteten die anderen, dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand vor sich und betete so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner, der da drüben. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von alledem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch nicht die Augen aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Der ältere Bruder hat sich wie dieser Pharisäer verhalten, aus Zorn, aus Selbstgerechtigkeit, vielleicht auch aus Stolz. Hier sehen wir diese Szene, die ich euch vorhin vorgelesen habe, der Zöllner und der Pharisäer. Der gibt zwar, was vorgeschrieben ist, wenn überhaupt, in den Opferstock, aber er verhält sich selbstgerecht. Er sieht nicht, dass er die Gnade und die Barmherzigkeit unseres himmlischen Vaters braucht. Sieh meine Leistung an, sagt er sich. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und das ist, was der ältere Bruder auch gemacht hat. Dieser Sohn, dieser dein Sohn, der alles verprasst hat und dann noch mit Huren verprasst hat, so bin ich nicht. Ich danke dir. Oder siehst du, Vater, so kann man sagen, so bin ich nicht wie dieser da drüben, wie dieser dein Sohn. Nie, das Gesetz gebrochen habe ich nie, aber auf der anderen Seite, nie habe ich die Freude an Jesus, sondern nur an meiner eigenen Leistung. Aber ist der heimgebliebene Bruder nicht gerade derjenige, der sich über den jüngeren Bruder, den offensichtlichen Sünder, überhebt, wie der Pharisäer über den Zöllner? Er nannte ihn nicht Bruder in Christus, sondern dein Sohn. Oder der Pharisäer wie dieser, eine Abschau. Wenn wir unseren Bruder in Christus nicht mehr Bruder nennen, sind wir nicht mehr im Geist Christi, sondern ein Pharisäer. Wir haben eine zu hohe Meinung von uns selber und ich denke, dann verhalten wir uns sehr, sehr selbstgerecht. Was ist dann der Ausweg aus dieser Gesetzlichkeit, aus dieser Selbstrechtfertigung, aus diesem Stolz? Wie können wir als erlöste Gotteskinder leben? In Johannes 1, 12 bis 13 steht ja, dass Gott uns die Macht gegeben hat. Er hat uns befähigt dazu, Gottes Kinder zu werden. Wir wissen zwar nicht aus unserem eigenen Vermögen, sondern weil er es in uns bewirkt hat. Und ich denke, dass wir es selber merken, je älter dass wir werden, merken wir, dass wir aufhören, nicht mehr zu sagen, ich habe mich bekehrt, ich bin ein Kind Gottes geworden, sondern Gott hat mich zu seinem Kind gemacht. Es ist seine Gnade, die mich nicht nur gerufen hat, sondern mir auch die Gelegenheit gegeben hat, ihm Antwort zu geben und ein Kind Gottes zu werden. Wie können wir aus dieser Gnade leben? Paulus sagt im Galaterbrief, das, was im Geist begonnen habt, wie wollt ihr das jetzt noch aus eigenen Kräften, aus eigenen Möglichkeiten vollbringen? Das steht im Galaterbrief, dem 3. Kapitel. Wie können wir als erlöste Gotteskinder leben? Wie können wir aus dieser Falle der Selbstgerechtigkeit, des Stolzes, der eigenen Feigenblätter herauskommen? Dazu habe ich euch eine Geschichte aus dem Richterbuch, aus dem Kapitel 7. Wir kennen vielleicht diese Geschichte, zumindest aus der Sonntagsschule, als Gideon die Schlacht mit 300 Männern führte, mit Posaunen, Fackeln, aber auch mit Krügen. Und diese Geschichte wollen wir ein bisschen miteinander noch anschauen und sehen, was das heißen könnte, ganz praktisch, aus dieser, sagen wir, Gesetzlichkeit, aus dieser Überheblichkeit und Selbstgerechtigkeit herauskommen. Ich lese euch einmal Richter 7, 16 bis 20 vor. Und er teilte die 300 Mann in drei Heerhaufen und gab jedem eine Posaune in die Hand und leere Krüge mit Fackeln darin und sprach zu ihnen, seht auf mich und tut ebenso. Wenn ich nun an das Lager komme, wie ich tue, so tut ihr auch. Wenn ich die Posaune blase und alle, die mit mir sind, so sollt ihr auch die Posaunen blasen rings um das ganze Heerlager und rufen, für den Herrn und für Gideon. So kam Gideon mit 100 Mann an das Lager zu Anfang der mittleren Nachtwache, als sie eben die Wachen aufgestellt hatten. Und sie bliesen die Posaunen und zerschlugen die Krüge in ihren Händen. Da bliesen alle drei Heerhaufen die Posaunen und zerbrachen die Krüge. Sie hielten aber die Fackeln in ihrer linken Hand und die Posaunen in ihrer rechten Hand, um zu blasen, und riefen, hier Schwert des Herrn und Gideons. Ja, wie ist diese Geschichte, wenn wir die noch ein bisschen näher anschauen? Zuerst waren da 32 Mann gegen eine Menge von Heuschrecken, so wie es ein paar Verse vorhin steht. 32 Mann ist ein Nichts gegen ein Heer, das wie ein Heuschreckenschwamm in der Ebene liegt. Und jetzt sind es noch 300 Mann, die gegen eine Übermacht kämpfen, eine Übermacht, die selbst 32.000 Mann nicht in der Lage gewesen wäre, zu siegen. Im 1. Korinther 1 steht, wieso soll das geschehen? Damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Es ist immer der Ruhm und die Ehre Gottes, die auf dem Spiel steht. Sobald, dass ich sagen kann, was für ein guter Heerführer ich war, wir haben das geschafft, mein Heer hat es gemacht, oder ich habe es bewirkt, meine Predigt war es, meine gute Seelsorgeausbildung oder was immer, oder weil ich eben so ein guter Vater bin, habe ich es geschafft und ich rühme mich. Und das ist das, was da nehmen wir Gott seine Ehre. Es ist eine Selbstgerechtigkeit. Wir vergessen, dass wir immer in all unserem Tun von Gottes Barmherzigkeit abhängig sind. genauso wie unser älterer Sohn in dem Gleichnis von Lukas 15. Es geht darum, dass Gott zu seiner Ehre kommt und wir sollen nicht die Ehre Gottes im Wege stehen und ihm diese Ehre rauben. Natürlich weiß ich, kein Mensch kann die Ehre Gottes rauben. Das ist auch schon eine Überheblichkeit. Aber zumindest von menschlicher Sicht, wir zeigen auf uns und nicht auf die Ehre von Gott. Wir haben drei Sachen, irdene Gefäße, wir haben die Posaunen und die Fackeln und wir wollen schnell darüber nachdenken, was es genau ausmachen könnte, dass wir eben nicht in diese Sphäre, in diesen Trump, Modus hineinkommen, der Selbstgerechtigkeit. Die irdene Gefäße, das, so können wir sagen, sind unsere gereinigten Herzen. Wir sehen das in Vers 16 aus Richter 7. Und er teilte die 300 Mann in drei Heerhaufen, also es waren noch je 100, und gab jedem eine Posaune in die Hand und leere Krügen mit Fackeln darin. Was können wir daraus nehmen? Wir können daraus nehmen, dass es das Licht Jesu Christi ist, das unsere Herzen verändert. Wir sehen das im 2. Korinther 4, Vers 6 bis 7. Dort steht, dass Gott es ist, der unsere Herzen erleuchtet, zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wenn wir diese Erkenntnis Christi in unserem Leben haben, in unseren Herzen haben, dann haben wir gereinigte Herzen. Wir haben auch gereinigte Herzen, wenn wir unsere Schuld bekennen. Im 1. Johannes steht, im 1. Johannesbrief, im 1. Kapitel steht, wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist ein Weg, ein geistlicher Weg, aus der Hochmut herauszukommen und einen geistlichen Kampf zu gewinnen, indem wir selber gereinigte Herzen haben. Und dann haben wir auch das Evangelium, das sind die Fackeln. Die Fackeln, das ist das, Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Es ist die Herrlichkeit Gottes, die wir auch im 2. Korinther wieder Kapitel 4 sehen. Es ist die Herrlichkeit Gottes, es ist die Angesicht Christi, dass das wahre Licht ist. Es ist nicht die Sonne, die uns das Tageslicht gibt, es ist das Licht Jesus Christus, sein Angesicht, die Herrlichkeit Gottes. Das sind die Fackeln, die wir auch, denke ich, gerade in dieser Zeit, in dieser Corona-Zeit, immer wieder aufheben können. Das ist interessant. Sie nahmen dann die Fackeln aus den Tönen, aus den irdischen tönernen Krügen heraus und haben sie an der Hand gehalten. Wir sehen auch, dass das Wort Gottes ein Licht auf unserem Wege ist und eine Laterne für unsere Füße. Psalm 119, Vers 115. Sicher haben wir diesen Vers schon öfters gehört. Das ist das Evangelium, das Wort Gottes, das eben reichlich in unseren Herzen wohnen darf. Und dieses Wort Gottes bringt die Sünde zu Fall. Ich möchte das noch ganz kurz vorlesen, was hier eigentlich steht. Nämlich bevor Gideon und diese drei Heerhaufen diesen Heuschreckenschwarm besiegt haben, ist Folgendes geschehen. Sie haben nämlich wirklich Angst gehabt und hier habe ich Verständnis. Ich hätte auch Angst gehabt. Ich weiß gar nicht, ob ich da nicht schon längst davongelaufen wäre. Aber Gott sagte zu ihm, fürchtest du dich aber hinabzugehen, so lass deinen Diener Pura mit dir hinabgehen zum Lager, damit du hörst, was sie reden. Danach werden deine Hände stark sein und du wirst hinabziehen zum Lager. Dann ging Gideon mit seinem Diener Pura hinab bis an den Ort der Schildwache, die im Lager war. Und die Midianiter und Amalekiter, die alle aus dem Osten hatten, sich niedergelassen in der Ebene wie eine Menge Heuschrecken. Und ihre Kamele waren nicht zu zählen wegen ihrer großen Menge, wie der Sand am Ufer des Meeres. Als nun Gideon kam, siehe, da erzählte einer dem anderen einen träumenden Traum und sprach, siehe, ich habe geträumt, ein Laib Gerstenbrot rollte zum Lager der Midianiter und er kam an das Zelt, stieß es um, dass es einfiel und kehrte es um, das Oberste zu unterst, sodass das Zelt am Boden lag. Der Leib Brot, es ist, Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, das Wort Gottes, das schlussendlich siegt über Sünd und Tod und die Welt. Das Evangelium bringt die Sünde zu Fall. Und das ist eine Möglichkeit oder einen Weg, ein Mittel der Gnade, die Fackeln, das ist das Wort Gottes in unserem Leben. Auch hier haben wir, das Wort Gottes ist ein lebendiges, kräftiges, zweischneidiges Schwert, das eben in unser Herzen dringt und aufdeckt, was an Sünde in unserem Herzen ist und gleichzeitig die notwendige Operation macht, damit unsere Seelen wieder heil werden, damit wir irdische Gefäße sind, die eben rein sind. Die Posaunen, das sind auch dann das Gebet in unserem Leben. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, denke ich, das Gebet. Wenn wir geistlich wachsen wollen, ist das auch etwas ganz Wichtiges. Als Hiskia angegriffen wurde, sein Königreich bedroht war, hat er, als er den Brief bekommen hat, dass er angegriffen wird und keine Chance mehr hat, hat er den Brief gelesen und hat aber diesen Brief ausgebreitet vor dem Herrn. Er hat Gott seine Not ausgebreitet und ihm um Hilfe gebeten. So können wir das im 2. Königin 19 noch lesen. Und zum Gebet gehört eben auch die Erkenntnis der Sünde, die wir brauchen. Luther hat gesagt, dass unser ganzes Leben eine Buße sei und nicht nur an einem bestimmten Ort, an einem bestimmten Tag, zu einer bestimmten Zeit, und dort Buße teilen, sondern unser ganzes Leben soll in dieser Bewusstsein sein, dass wir in der Gnade Gottes leben und wir immer wieder von der Vergebung der Sünden leben dürfen. Thomas Watson hat gesagt, O lasst uns suchen, ob da nur etwas von dem Sauerteig des Stolzes in uns sei. Der Mensch ist natürlicherweise ein Stück stolzes Fleisch. Die Sünde des Stolzes fließt in seinem Blut. Unsere ersten Eltern sind wegen ihrem Stolz gefallen, denn sie wollten sein wie Gott. Ja, sehen wir doch in unserem Herzen, auch im Gebet, ob noch dieser Stolz der Selbstgerechtigkeit in uns ist, damit wir irdische Gefäße werden, die eben rein sind. Ja, und nicht zuletzt sagt auch Paulus in seinem Brief, im Philipperbrief, dass wir mit Danksagung und Bitten und Flehen vor ihm kommen sollen und eben das vor Gott kundtun sollen, was uns bedrückt, was unsere Not ist. Und nicht zuletzt haben wir noch die 300 Mann, die Gemeinde. Die Gemeinde, denke ich, wir brauchen die Gemeinschaft. Wir brauchen die Gemeinschaft der Gemeinde des Volk Gottes, das hier in dieser Zeit ist, die Gemeinde Jesu Christi. Wir können das im Hebräer 10 auch nachlesen. Wir sollen darum Kontakt haben, Gemeinschaft mit anderen Christen in unserem Leben, damit wir uns einander ermutigen dürfen, zu gut Acht haben aufeinander, damit wir nicht einerseits vielleicht stolz werden, aber andererseits auch nicht entmutigt werden, sondern eben anreizen zu Liebe. Wir können das im Hebräer 10, Versen 21 bis 25 nachlesen. Wir haben also vier Mittel der Gnade, die wir dürfen haben, die uns helfen, nicht in diesen Modus zu kommen wie der ältere Bruder, der eben in seiner Selbstgerechtigkeit und seinem Stolz alles selber machen wollte und die Gnade seines Vaters und unseres himmlischen Vaters und das, was Christus für ihn getan hat, eben gar nicht mehr sieht. Einmal, das sind die Posaunen, das ist das Gebet, Buße, Bitte, Danken. Das sind die Fackeln, das Wort Gottes, die irdene Krüge, ein gereinigtes Herz und viertens die 300 Mann, die Gemeinde. Und da können wir uns jetzt fragen, Die Fragen, die wir uns selber heute Morgen stellen dürfen, erkenne ich die Haltung des älteren Sohnes oder eben meiner Selbstgerechtigkeit? Sehe ich in meinem Leben, dass ich gewisse Sachen auch aus eigener Kraft, aus eigenem Vermögen machen müsste, unabhängig, möchte, auch unabhängig von Gott? Sehe ich diese Haltung auch in meinem Leben, bin ich nicht manchmal auch so wie der ältere Sohn? Kann ich von der Gnade leben? Kann ich von der Gnade leben? Und die Frage ist auch, wem diene ich? Mir oder meinen Erwartungen oder lebe ich aus der Gnade? Habe ich die Erkenntnis der Sünde? Manchmal, wenn ich nicht barmherzig sein kann, deutet das darauf hin, dass ich vielleicht selber die Barmherzigkeit nicht empfangen will oder kann, wie man es immer sagen möchte. Wenn ich unbarmherzig bin mit meiner Ehefrau, mit meinem Nächsten in der Gemeinde, mit meinen Kindern, könnte der Grund darin liegen, dass ich die Barmherzigkeit von Gott selber nicht angenommen habe und nicht in dieser Gnade lebe. Und nicht zuletzt habe ich Freude an Jesus, an dem, was ich probiert habe, in Epheser Kapitel 1 euch lieb zu machen. Ist das der Schatz meines Lebens? Ist das, an dem ich mein Leben hängt, an dem nämlich das, was Christus für mich gemacht hat, vor Grundlegung der Welt, bin ich in Christus erwählt worden? Er ist für mich gestorben, er hat mich in dieser Zeit zu seinem Kind gemacht, er hat uns gesegnet mit all unseren himmlischen Segnungen. Habe ich mehr Freude an dem, was Christus für mich gemacht hat, als an der Sünde? Ja, und welche sind dann meine persönlichen Selbstgerechtigkeiten, mit denen ich mich bedecke? Ist es, so schlimm bin ich ja nicht, es gibt ja noch andere. Oder die anderen sind schuld. Oder sage ich mir, das Leben ist ungerecht. Oder vielleicht ich armer, bade ich mich im Selbstmitleid. Verwende ich Worte wie nie und immer. Oder das würde ich nie tun, wie kann man nur so etwas machen? Das ist die Frage, das sind so Fragen, die ich mir stellen kann, um zu sehen, ob ich zwar von außen gesehen ein bodenständiges vielleicht Christentum lebe, aber eigentlich in meinem Herzen fern von meinem Vater im Himmel bin. Lebe ich in Christus, in der Rechtfertigung, aus der ich in der Heiligung leben kann? Lebe ich in Christus, in der Rechtfertigung, aus der ich in der Heiligung leben kann? Das ist die Frage, der ich mich stelle, weil wenn ich weiß, wer ich bin, dass alles von Christus kommt, dass mein Vater im Himmel barmherzig ist, dann muss ich auch nicht in der Werksgerechtigkeit leben und meine Freude an unserem Herrn Jesus Christus verlieren. Es gibt ein Lied, ich weiß nicht, eigentlich habe ich das vergessen, dir zu sagen, kennt ihr das? Festes Hals? Wunderbar. Aber ich lese mal noch vor. Das ist super, Victor, wenn wir das dann miteinander noch singen könnten. Fels des Heils, geöffnet mir, birg mich, ewiger Hort, in dir. Lass das Wasser und das Blut deiner Seite, heilger Flut, mir das Heil, das frei macht von der Sünde, Schuld und Macht. Dem, was dein Gesetze spricht, kann mein Werk genügen nicht. Mag ich ringen, wie ich will, fließen auch der Tränen viel, tiegt das doch nicht meine Schuld. Herr, mir hilft nur deine Huld. Da ich denn nichts bringen kann, schmieg ich an dein Kreuz, an mich an. Nackt und bloß, o kleid mich doch, hilflos, ach, erbarm dich noch. Unrein, Herr, flieh ich zu dir, wasche mich, sonst sterbe ich hier. Jetzt, da ich noch lebe im Licht, wenn mein Aug im Tode bricht, wenn durchs finstere Tal ich gehe, wenn ich vor dem Richter stehe, Fels des Heils, geöffnet mir, birg mich, ewiger Hort, in dir. Ich habe das noch rot gemacht, Sünde, Schuld und von der Sünden, Schuld und Macht. Warum habe ich das noch rot gemacht oder ist mir das besonders wichtig? Ich denke, es ist ein wunderschönes Zusammenfassung des Evangeliums. Hier hat Top Lady, der Dichter dieses Liedes, zwei Sachen zusammengebracht, nämlich die Rechtfertigung und die Heiligung. Durch die Rechtfertigung sind wir von der Sünde, Schuld befreit. Wir sind gerecht vor einem gerechten Vater, vor einem gerechten Gott im Himmel. Und die Heiligung ist, dass wir von der Sündenmacht immer mehr befreit werden. Das wäre dann die Heiligung. Und er hat das in diesem Lied, denke ich, auf eine wunderschöne, weise Art und Weise zusammengebracht. Und vielleicht, ich weiß nicht, Victor, hast du es gefunden? Genau, das weiß ich nicht. Also ich hätte es auch noch hier, als so als Lied. Was ist besser? Sollen wir es von hier singen? Wobei ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht. Ich habe wahrscheinlich gar keinen Ton. Aber wo haben wir, Alina? Können wir? Kannst du es nicht spielen? Okay. Ja. Okay, aber ich glaube, ich habe eben keinen Ton hier. Ich habe das vergessen anzumachen. Mal schauen, ob das ist. Nein, habe ich nicht. Genau. Aber wir können ein ähnliches Lied vielleicht miteinander noch singen, zum Schluss, von der diesen Gedanken noch aufnimmt. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr eines, das wir noch zu ähnlich ist zu diesem Lied. Fels des Heils, geöffnet mir, birg mich ewiger Hort in dir. Victor ist am Suchen.